Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Stepper, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht
Maria Wiesener, Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET.
Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Schriftsteller Eckhard Nickel.
Genau, den kennt man, glaube ich, wenn man sich ein bisschen für Literatur interessiert. Der ist im letzten Jahr mit seinem Roman Hysteria auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gekommen. War da so ein bisschen in den Feuilletons rezensiert worden und im Gespräch. Und ich glaube, man kennt ihn auch sonst, wenn man sich für Popliteratur interessiert.
Genau, da war er in dieser ganzen Bugwelle von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre unterwegs. Die haben sich zusammen irgendwie ins Hotel Adlon irgendwann mal eingemietet. Tristesse Royale, so ein Buch darüber rausgebracht. Joachim Bessing ist auch so ein Name, der dann noch irgendwie mitschwingt. Und es ging darum, irgendwie die Literatur zu revolutionieren, dass die klingen sollte wie Popsongs. Heute ist er 53 Jahre alt, lebt als Journalist, Autor in Frankfurt.
Ich glaube, der Christian Kracht, das war schon ein gutes Stichwort, weil mit dem hat er ein paar ganz spannende Projekte über die letzten Jahre gemacht. Unter anderem sind die zusammen nach Kathmandu und haben dort ein Magazin rausgegeben, was ich eine super interessante Idee finde und ihn gerne fragen würde, warum macht man sowas und warum ausgerechnet Kathmandu?
Was ich irgendwie verrückt fand, war, dass die von dort auch noch irgendwie eine Art Bibliothek, also dass sie dort eine Bibliothek aufgebaut haben. Aus diesen ganzen Büchern, die irgendwelche Leute auf dem Weg zum Himalaya dort zurückgelassen haben, die haben die alle mitgenommen, jeden Tag eins gekauft in den Antiquariaten. Und das ist inzwischen in Marbach. Und das klingt für mich irgendwie ganz interessant. Außerdem ist er irgendwie noch Stilexperte, generell leidenschaftlicher Reisender und, wie uns versichert wurde, ein ziemlich cooler Typ.
Ja, hoffen wir mal. Schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat.
Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
Wir gehen nun erstmal was zu trinken besorgen, Herr Nickel. Wenn Sie hier schon bei diesem Regenwetter sich zu uns gesellen.
Ich glaube, ich würde einfach einen Kaffee nehmen.
Weise Entscheidung.
Hallo, hi. Also, was möchten Sie gerne?
Kaffee, genau. Ja. Kaffee? Einen schwarzen Kaffee. Kaffeecreme. Filterkaffee, bitte.
Für mich auch.
Für mich auch. Ja, dreimal.
So.
Ja,
der Filterkaffee wird unterschätzt und ist auch viel zu selten noch da.
Ja, ich finde auch, Filterkaffee ist so, frisch aufgebrühter Filterkaffee ist, glaube ich, das eine der besten Düfte, die man so überhaupt wahrnehmen kann. Finden Sie nicht auch?
Auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß nicht, ich hab leider so ein Schlüsselerlebnis mal gehabt, und zwar nach einer sehr langen Indienreise. Nach sehr vielen Strapazen, die damit endeten, dass ich am Flughafen nicht mehr genügend Geld für die Flughafensteuer hatte und mir das von so Amerikanern im Austausch gegen eine Telefonkarte besorgen musste, bin ich dann so um 3 Uhr morgens in diese Lufthansa-Maschine eingestiegen und da wehte mir dieser frische Kaffeeduft entgegen und das war so ein Heimatsgeruch.
Man fühlt sich sofort zu Hause.
Absolut, absolut, absolut. Das war so ein Glück. Das war wirklich ein Glücksgefühl.
Ich muss sagen, das geht mir ja bei italienischen Kaffee war es noch so, wo das wirklich so Espresso an der...
Das schmeckt natürlich, aber es riecht natürlich auch.
Aber es muss dann auch in Italien sein. Das kriegt man irgendwie in Deutschland nicht hin. Hier sind
ja, hier
zu viel Lüftung.
Geht's ja, also ist ja der beste Geruch Kaffee, auf Kaffee bezogen, ist ja der von frisch geröstetem und gemahlenem, für den Siebträger zurecht geschredderten Wackerskaffee. Den lasse ich ja immer im Auto liegen. Damit das Auto dann danach
also
riecht.
Keine Duftbäuchchen, sondern Wackerskaffee.
Einfach gemahlenen Kaffee. Einfach gemahlenen Kaffee. Das hilft auch, habe ich mir sagen lassen, gegen alle möglichen Unbillen von anderen.
Kein Problem.
Super. Noch frischer, ja.
Unsere Fleisch- und Wurstwaren beziehen wir von der Metzgerei Dürr in Bad Vilbel.
Ja, das ist Nomen est not Omen.
Hier haben die Würste auch so eine unangenehme Farbe. Ne?
Das ist non est omen. Die Würste haben auch so eine Art Heiligenschein über dem doch etwas fettgedruckten Namen Dürr.
Ja, aber wahrscheinlich, ich meine, da muss man einfach sagen, ich finde, bei solchen Unternehmen zählt eigentlich, je weniger, also je schlechter der Auftritt ist, desto besser
desto das Produkt. Ja,
also es verhält sich reziprok zueinander.
Absolut, absolut. Und dieses verschattete DLG prämiert. Also
das
will man dann nicht mehr wissen, was das von der EG
ist. Genau, das ist halt auch eine Euronorm.
Ja, genau, dass die Euronorm dann erfüllt ist, das ist beruhigend wahrscheinlich.
Ich glaube, es hat auch noch nie jemand bei uns was gegessen hier am Wasserhäuschen. Ja. Also, wenn Sie eine Wurst wollen, wäre das jetzt die Premiere.
Ja, also wenn das jetzt wirklich so eine Wurst wäre, wie mir vorschwebt, wäre das wahrscheinlich wirklich ein großes Vergnügen. Aber A, esse ich sehr wenig Fleisch und B, ich habe so eine... Ich hatte so eine Lieblingswurst in Frankfurt, die gibt's aber jetzt nicht mehr.
Okay.
Das war die Wurst im Rock im alten Café Schneider. Ich weiß nicht, sagt Ihnen das was? Das alte Café Schneider war auf dem Rossmarkt, also wenn man von der Hauptwache Richtung Hauptbahnhof läuft, auf der rechten Seite, da ist jetzt, glaube ich, entweder Muji oder so eine komische Bar drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das diese Robinsons Bar oder wie das heißt. Auf jeden Fall auch so eine After-Work-Bar. Und da war früher das alte Café Schneider. Das war
auf zwei Etagen. Ich muss jetzt fragen, was ist Wurst im Rock eigentlich?
Ah, Wurst im Rock ist eine gekochte Wurst in einem Blätterteig.
Ah. Und das klingt sehr gut.
Und das war, weil dieses alte Café Schneider so eine Art Traditionscafé aus Frankfurt war, von dem es ja nicht so viel gab. Mhm. Schwille vielleicht noch oder Hauptwache auch bis heute noch, nicht wirklich, aber fast. Dort gab es halt noch solche Speisen wie die Wurst im Rock und so Kellner mit so weißen Jackets und die Damen hatten alle diese Schürzen, wo diese riesigen Kellnerportemonnaies drin verschwanden.
Also, was viel, viel vornehmer klingt, als die Wurst im Rock jetzt vermuten lassen würde.
Ja, oder? Ja, ja, es ist einfach nur so ein einfaches Gericht, das so einfach benannt wird, aber doch so fein ist. Also auch so fein schmeckte damals.
Aber das gibt's alles nicht mehr sozusagen, nee, hat sich alles geändert.
Da gab es irgendwann mal halt noch so einen Pächter, glaube ich, aus Österreich, das versucht zu übernehmen und hat dann zumindest die Baumkuchentorte, die auch sehr gut im kalten Café Schneider war, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Diese beiden Dinge hat, also diese Wurst im Rock war weg, aber die Baumkuchentorte war noch da und halt diese ganzen Klassiker, die es halt so in den modernen Cafés gar nicht mehr gibt, so die Gulaschsuppe und die Hühnerbrühe mit Einlage und Stich eventuell sogar.
Aber wo wir schon bei Sachen sind, die man nicht mehr essen kann, essen Sie noch Himbeeren?
Selbstverständlich, ja. Aber vor allen Dingen abgekochte Himbeeren.
Für die Leser und für die Zuhörer unter Ihnen, die das Buch noch nicht gelesen haben, ich glaube, das ist so eine der eindrücklichsten Szenen, die auch in den Rezensionen, die wir uns durchgelesen haben, immer wieder vorkommt. Wie Ihr Protagonist diese Himbeeren findet, die irgendwie nicht mehr ganz natürlich aussehen und auch so eine sehr dekadente Variante der Himbeere sind eigentlich.
Ja, also die Himbeeren im Buch sind...
Oh, der Kaffee kommt.
Ah, der Kaffee.
Fantastisch. Gerade früher vielen Dank, dass Sie uns
den Essen sprechen, kommt das Trinken.
Oh, danke, wir kommen...
Ups, pardon.
Oh, nee, alles.
Verteilen wir
es mal. Auch. Dankeschön.
Sind wir gespannt, wie der schmeckt.
Ja. Prost. Sehr zum Wohl. Prost.
Frisch gebrüht.
Ja, frisch überbrüht. Nicht zu stark. Mir hat FBI-Agent Dale Cooper in Twin Peaks immer gesagt, damn fine coffee.
Jetzt braucht man dazu aber noch Kühlschränke.
Ja, und eine riesige Armee von Donuts. Oder eben, ja, Cherry Pie, ja, richtig.
Cherry Pie.
Aber eben nicht Cherry Pie, sondern Raspberry Pie.
Stimmt. Aus den guten Wäldern.
Genau. Ja, Himbeeren.
Was,
ja, genau.
Was meine zweite Überleitung wäre, zu Mysteria nochmal zurück.
Ja.
Ein Autor wehrt sich dagegen, dass man über sein Buch spricht. Auch schon lange nicht gesehen oder gehört.
Wir haben ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass das Thema Biowaren und Flucht aus Land sich schon eine Weile umgetrieben hat, bevor Hysteria rauskam. Denn Sie haben schon im Interviewmagazin ein Essay veröffentlicht, in dem, das wollte ich kurz zitieren, der schöne Satz vorkommt, es begann mit der Barbo-Jacke und dem Allrad-Jeep in den Städten, genauer gesagt direkt auf dem Bürgersteig vor der Altbauwohnung. Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Plötzlich sah der ganze normale Alltag schon rein äußerlich eher nach Hochsitz als nach Tiefgarage aus. Was stört Sie denn an dem Trend, dass die Großstädter alle aufs Land ziehen wollen?
Es stört mich eigentlich gar nichts, weil dadurch wird ja auch die schönen Wohnungen vielleicht frei. Dann, nein, nein, was mich, ich glaube, worum es in diesem Text eher ging, ist so dieses, was ich neulich auch in einer Karikatur mal wieder gefunden habe, dass von einem sehr lustigen Satire-Blog, dass die Innenstädte jetzt zu so Gefahrenparcours umgestaltet werden, weil es eigentlich kaum noch normale Autos gibt, weil alle nur noch diese SUVs fahren, also diese riesigen Autos, für die es eigentlich auch gar keine Parkplätze gibt. Das ist schon ein bisschen anstrengend.
Ja, in der Frankfurter Umgebung wurde in den kleineren Städten nebenan auch die Bürgersteige kleiner gemacht, damit die SUVs da parken können.
Ja, ja, das ist schon, also das finde ich schon ein bisschen zu, das geht mir alles zu weit. Ich finde, der einzige SUV, den ich wirklich noch schön finde, ist der Suzuki Jimny. Da gibt es ein ganz, ganz apartes altes Modell, aber selbst der ist jetzt in der neuesten Variante diesen ganzen anderen Jeeps angeglichen worden. Vorher sah das so ein bisschen aus wie so ein Einkaufswagen, der so ein bisschen höher gestellt war, höher geschraubt. Jetzt sieht er genauso aus wie ein Jeep Cherokee in Mini-Version. Also das ist eigentlich so, das war das sympathischste Jeep, weil der so klein war, dass er selbst auch noch wie der von uns schon angesprochene Polo in jede Parklücke reingepasst hätte. Also das ist schon sehr nervig. Weil natürlich auch wenn normale Menschen mit normalen dimensionierten Autos einen Parkplatz suchen, dann plötzlich so teilweise meistens zwei Parkplätze von einem riesigen Auto eingenommen. Das ist schon manchmal sehr anstrengend. Also das finde ich irgendwie. Mhm.
Wir haben kurz für die Hörer, wir haben festgestellt, als die Mikrofone noch nicht an waren, dass Herr Nickel einen Polo fährt immer noch, der gerade aber in Frankreich steht. Richtig. Und dass ich meinen Polo in der letzten Woche habe verschrotten lassen müssen, was mir sehr leid getan hat. Aber dass wir beide dieses Auto sehr schätzen.
Ja, der Polo ist ein wunderbares Auto. Wir haben auch schon eben gerade darüber gesprochen, dass ja das Non-Descript-artige des Polos, also dieses völlige, Abwesenheit von Bedeutung, glaube ich, diesem Auto unglaublich gut tut.
Mhm. Keine Hybris.
Kein Nichts. Also es ist so ein Auto, in dem man selbst untertauchen kann, aber mit dem man, glaube ich, auch sehr gut untertauchen kann. Und um das Verschwinden geht es ja auch im Roman.
Richtig. Wir kommen immer wieder ganz slightly drauf zurück.
Eine Überleitung erlaube.
Genau. Vor allen Dingen geht es darum, sie malen eine Zukunft aus und führen da ihr Essay ein bisschen weiter, in der Biowahn sozusagen gesiegt hat, in der sogar sowas wie unser Kaffee hier verboten ist, ja, weil es als Rauschmittel ist.
Böse, das Koffein. Genau.
Und in der auch diese Rückbesinnung auf die Natur in dem Optimierungswahn, den wir ja momentan auch beobachten können, irgendwie geendet ist. Also nicht zurück zur Natur, sondern dass es dann ein Genlabor gibt und dass es da Wissenschaftler gibt, die es mit ihren Experimenten etwas zu weit getrieben haben, wenn man es so richtig sagen will. Warum musste das Buch davon handeln, Ihr erstes, Ihr Debütroman?
Das musste, glaube ich, davon handeln, weil das Thema war und ist, das mich, glaube ich, wie kein anderes in den letzten Jahren beschäftigt hat. Nicht nur dadurch, dass ich eine Zeit lang in Kalifornien gelebt habe und dort auch natürlich den Beginn dieser ganzen Bewegung hin zu Organic und Bio und Hyperbio und so weiter mitbekommen habe, sondern auch, weil das natürlich auch ein zentrales Thema in sämtlichen Diskussionen, Gesprächsthemen, Medien, also es gibt eigentlich nirgendwo, wo einem dieses Thema nicht begegnet. Jeder naturorientierte Supermarkt hat inzwischen seine eigene Kundenzeitschrift, in dem das alles nochmal erklärt wird, worum es eigentlich geht. Also für mich war das eigentlich das Thema, um das ich gar nicht herumkam. Auch natürlich deswegen, weil ich selbst jeden Tag essen muss und trinken. Auch das.
Hat sich Ihr Konsumverhalten irgendwie geändert bei den Recherchen zum Buch?
Nicht wirklich. Also ich habe, glaube ich, schon vorher immer nur Bio gegessen und jetzt noch mehr nur Bio. Also noch, also wie es Klaus Kastberger mal so schön gesagt hat, Bio.
Aber die Figur ist ja auch ein bisschen misstrauisch, was diese ganze Bio-Sache angeht.
Zu Recht, ja.
Wie kam es dazu? Wie haben Sie
ja, weil man natürlich auch in seinem eigenen Konsumentenleben immer wieder Dinge erfährt, die einen irritieren. Also man geht in einen Markt und nimmt sich einen Apfel und denkt so, ach ja, der sieht aber gut aus. Und dann guckt man, aber der kommt ja aus Argentinien oder aus Chile. Und dann fragt man sich ja auch, also selbst wenn es Bio ist, warum muss ich jetzt irgendwie dieses Biogut einmal um die Welt kutschieren lassen, damit ich mich irgendwie daran erfreuen kann. Das finde ich halt ganz, ganz falsch und unsinnig und sehr, sehr eigentlich empörend. Aber das ist nur ein Teil dessen eigentlich. Also worum es im Roman ja noch viel eher geht, ist, dass genau das, was wir jetzt noch oder was wir an dessen Beginn wir gerade stehen, nämlich dass halt auch so die Bioressourcen so verknappt sind, dass schon künstlich halt auf Farmen irgendwo in Spanien unter Plastikdecken halt Bioprodukte gezüchtet werden müssen, weil der Bedarf nicht ausreicht, weil halt die Leute das wirklich unbedingt haben wollen. Und aber dann auch trotzdem noch so soll man sagen, ja, so ungenau kaufen, dass sie halt doch Dinge kaufen, die eigentlich ja, von so weit wegkommen, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, ob die jetzt Bio sind oder nicht.
Eine Frage, aber was bedeutet das für Sie? Also heißt das mehr saisonal? Also diese ganzen Dinge sind ja auch immer mit einer gewissen Lustfeindlichkeit verbunden. Also das heißt, saisonal ist ja schön und toll, aber das heißt jetzt auch, dass wir bis Ende März wahrscheinlich dann nur noch Kohl essen werden.
Ja, also das
vielleicht
das
noch Äpfel, die es dann ja, noch eben gibt, aber...
Ja, ich habe von so einem Restaurant gelesen, das tatsächlich nur auf diesem Prinzip kocht und das auch durchzieht, aber das so geschickt mit den so vergessenen Gewürzen und Aromen aus der tatsächlichen Umgebung anreichert, dass es angeblich wirklich toll sein muss. Also wenn man Herrn Strobel Isera Glauben schenkt, und das tue ich. Deswegen glaube ich, muss ich da unbedingt mal hin. Dieses ich vergesse mal den Namen, das sind so vier Attribute. Knurrhart und feindlich oder so.
Edelhart und schmutzig oder so.
Genau, ja, genau. Nobelhart und schmutzig, ja, so. Genau.
Richtig, in Berlin.
Genau, ja, richtig. Ja. Die machen das ja, glaube ich, tatsächlich so und das soll alles super sein. Ich kann das natürlich nicht, weil ich kein Koch bin. Deswegen bin ich natürlich eigentlich auch nicht so ein radikaler 50 Kilometer Umland und Wetterkäufer. Also,
Sie nehmen dann also was im Bioladen ist?
Ich nehme dann doch das, was sozusagen, also man muss ja immer so eine Mischkalkulation eingehen, was man es will. Man will ja noch sozusagen mit Appetit essen, aber man will natürlich auch zugleich nicht irgendwelchen Unsinn zu sich nehmen, der einfach so Reisen durch die Welt unternimmt, die kein Mensch braucht.
Ich sagte ja schon, es ist eigentlich eine Zukunftsversion, die Sie ausmalen, die einfach ein bisschen konsequenter weiterführt, was Sie jetzt schon so als Trend beobachten. In den Rezensionen fiel uns auf, dass immer wieder gelobt wurde, dass es ja gar kein Genrebuch sei, gar kein richtiges. Also weder Science Fiction noch richtig Thriller. Ist das ein Kompliment oder ist das eigentlich was Sie...
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Kompliment, weil ein Buch, was sich so leicht einordnen lässt, hat natürlich auch das Problem, wenn es nicht ein Krimi ist, weil da freut man sich natürlich, wenn ein Buch als Krimi einsortiert wird, weil dann ist es sofort natürlich hoch Bestseller-verdächtig und man will natürlich, dass das eigene Buch viel gelesen wird. Aber ansonsten, glaube ich, ist eine Einordnungsschwierigkeit auch durchaus im Sinne des Autors selbst, weil halt dann bestimmte Schwierigkeiten einfach wegfallen, dass man ein Buch einfach nur noch für eine bestimmte Zielgruppe schreibt. Und wie Max Frisch immer so schön, oder wie ein Zitat von Max Frisch, das ich sehr liebe, ist, ich schreibe für den Leser. Und das, glaube ich, kann man dann auch am besten ohne Einordnung tun.
Mhm. Alle großen Zeitungen in Deutschland haben das Buch besprochen. Wie ist das, Rezensionen zu lesen über das, was man geschrieben hat, als Debütroman ja auch?
Ja, hocherfreulich. Also natürlich nicht nur, weil die Rezensionen zumeist sehr, sehr positiv ausgefallen sind, was mich natürlich nochmals freut, aber was nicht selbstverständlich ist. Aber was mich natürlich besonders gefreut hat, ist, dass es so viele verschiedene Aspekte waren, die einzelnen Kritiker in dem Buch gefunden und herausgearbeitet haben. Also von sprachlichen Manierismen, wo es also dann, glaube ich, der Unterschied gemacht wurde zwischen manieristisch und à la manière bis zu bestimmten sehr, sehr wichtigen Themen und Variationen, die das Buch halt anbietet, zu denen halt unter anderem natürlich auch diese Essensgeschichte gehört, aber natürlich auch die Geschichte des Papiers und des Verschwindens. Also es gibt ja ganz viele Motive und das war sehr, 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 sehr schön zu sehen, wie viele verschiedene Texte das in dem Buch gesucht und gefunden haben.
Aber vorneweg war man ängstlich, ob es gut ankommt oder nicht? Gibt es nicht so einen Moment, wo man es dann so rausgibt und dann...
Ja, natürlich hält man erstmal die Luft an, aber man kann ja in dem Moment auch gar nichts mehr machen. Das ist ja das Angenehme dran. Man kann eigentlich dann nur, wie heißt es irgendwie in der amerikanischen Katastrophenwarnung, duck and cover. Also man kann eigentlich unter den Tisch gucken und warten, bis es vorbei ist.
Die meisten Journalisten haben probiert, da Andeutungen zu entdecken. Und einer schrieb sogar, was den meisten Lesern verborgen bleiben dürfte, wo es um den Titel eigentlich des Buches geht, um so eine Metapher, die sie da verwendet haben und die dem Protagonisten in dem Moment nicht einfällt. Ist das so eine Art Test für so schlaue Feuilleton-Leute gewesen?
Also ich glaube nicht, dass es ein Test war. Also das war auch schon, als ich die ersten zwei Kapitel in Klagenfurt beim Bachmann-Preis vorgelesen habe, da ging es auch schon darum, ob das jetzt so ein Text wäre, der so, ich sehe was, was du nicht siehst, glaube ich, hieß es damals. Also sowas schon nicht angelegt. Es ist ja auch absichtlich, dass Bergham da nicht draufkommt. Also es ist jetzt nicht, dass dadurch, dass Bergham nicht draufkommt, kann der Leser nicht draufkommen. Das ist eigentlich was, was man sehr, sehr leicht einfach nachschlagen kann, indem man einfach so die Definition, die eben natürlich auch auf der Zunge liegt, aber ihm fällt es einfach nicht ein. Also,
Bergham ist der Protagonist.
Genau, genau. Richtig. Bergham ist der Mann, der diese Himbeeren auf dem Markt entdeckt und dann versucht, das Geheimnis dieser Himbeeren herauszufinden. Und dass dem das in diesem Moment nicht einfällt, ist jetzt nicht als so das Kreuzworträtsel für den Feuilletonisten in jedem gedacht, sondern es ist einfach so ein Teil auch der Rätselhaftigkeit des Buches an sich, wie es angelegt ist.
Ich würde mir ja immer wünschen, dass Sie bei diesem Bildungsbürger-Bingo irgendwie sagen würden, sowas wie, nee, ist leider alles falsch, Leute. Also es war wirklich was ganz anderes. Also habt ihr leider daneben gegriffen. Schon mal passiert? Also dass eine der Rezensionen da den großen Bogen geschlagen hat und dann am Ende aber sich herausstellte, dass Sie sich eigentlich gar nichts dabei gedacht haben?
Zum Glück nicht, muss ich sagen, weil dann denkt man ja auch, man hätte irgendwie was falsch gemacht, wenn jemand das so völlig falsch verstehen kann, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so, aber...
Wie ist es eigentlich? Sie waren ja Anfang der 2000er, waren Sie so einer dieser jungen, gefeierten Schriftsteller, bei denen jeder damit rechnete, dass er jetzt den Debütroman veröffentlicht. Das war ja auch Teil dessen, als Sie jetzt eben vor ein paar Wochen Ihren ersten Roman veröffentlicht haben, dass man darauf nochmal zurückgekommen ist. Warum haben Sie denn damals eigentlich keinen Roman veröffentlicht? Bei Büchern haben Sie ja mehrere veröffentlicht.
Das ist eigentlich auch so eine Geschichte, die ich schon einmal kurz erwähnt habe, aber die man vielleicht auch noch mal erzählen kann. Es gab ja damals einen Roman, aber der wurde damals von meinem damaligen Agenten abgelehnt, nachdem er ihn erst mich hat schreiben lassen, aber dann am Schluss gesagt hat, dass die Menschen, die ich in diesem Roman darstellen würde, so furchtbar und grausam sein, so schrecklich wären die Menschen gar nicht. Und dann hat er mich gebeten, dieses Buch umzuschreiben. Dann habe ich gesagt, nein, dann lasse ich es lieber sein. Und dann hat dieses Buch, hatte so einen ganz seltsamen Lauf, weil es, glaube ich, etwas zu spät gekommen war in diesem ganzen von Ihnen angedeuteten Umfeld der Popliteratur, sodass es immer noch das Buch gibt, aber dann halt es nie veröffentlicht wurde.
Aber das ist Die Wespe, von der eben auch die Rede war.
Ja. Genau, ja.
Worum geht es denn da? Was wäre denn die Geschichte gewesen, die keiner zu lesen... Oder es ist auch nicht veröffentlicht
worden,
oder?
Es ist nie veröffentlicht worden.
Wer hat denn dieses Buch bis jetzt gelesen?
Also es haben Leute, viele Lektoren und Autoren haben dieses Buch gelesen. Die entscheidenden Menschen haben immer Nein gesagt. Und dann habe ich irgendwann auch zu dem Buch Nein gesagt und habe gesagt, nein, ich verändere es aber nicht, weil mir gefällt es zu gut, als dass ich es verändere, um es zu veröffentlichen. Dann bleibt es lieber so, wie es ist. Die Wespe ist, ich habe einmal daraus vorgelesen und zwar, eigentlich zweimal. Zweimal habe ich daraus vorgelesen, einmal in Bamberg und einmal in Heidelberg. Und es ist auch ähnlich wie Hysteria die Geschichte eine Geschichte eines Tages oder einer Nacht, nämlich der Midsommernacht, in der der Held namens Tim nach dem Kauf einer Vespa, daher der Name Die Wespe, in einem schrecklichen Sommergewitter eine furchtbare Erkenntnis hat, die mit einem schrecklichen Erlebnis verbunden ist. Und um dieses Ereignis in dieser Midsommernacht geht es eigentlich. Und das Buch fängt am Mittag vor der Midsommernacht an und hört am Mittag nach der Midsommernacht auf. Also eine sehr, wie jetzt auch die Sonne gerade durchkommt.
Sich als, ja, und die Bauarbeiter wieder
Zeichen von
rausgekommen
oben
sind nach der...
Genau. Und in diesem Buch widerfährt halt Tim von Freunden so viel Grausamkeit, aber die gar nicht so wirklich explizit ist, sondern eher so psychologisch, die wahrscheinlich dann meinem damaligen Agenten zu viel gewesen ist, aber ich konnte es nicht verstehen.
Aber das heißt, wenn Sie jetzt auf noch in Richtung Weltruhm arbeiten, wäre das vielleicht so ein posthum veröffentlichtes Buch.
Absolut.
Oder so, was sich dann für Ihre die Nachfahren nochmal lohnt.
Genau, sozusagen das Gegenteil von Robert Musis Nachlass zu Lebzeiten.
Ja, genau.
Nämlich der der Vorlast zu Sterbezeiten oder sowas, ja.
Schon jetzt vorbereitet.
Todeszeiten. Ja. Vorlast zu Todeszeiten, genau.
Wie fühlte sich das eigentlich damals an, Teil dieser Popliteraturszene zu sein?
Ach, eigentlich gar nicht so übel. Also das war eigentlich sehr, sehr amüsant in den besten Tagen. In den dunkelsten Stunden war es sehr deprimierend und auch schockierend, halt was halt so als Reaktion. Also es wurde dann irgendwann mal, glaube ich, auf der Höhe des Tristesse Royale Irrsinns wurde, glaube ich, mal eine Prämie ausgesetzt auf denjenigen, der mit dem Gehirn von einem der Teilnehmer von Tristesse Royale, ich glaube, es war damals tatsächlich die Zeitschrift, eine Berliner Zeitschrift, die diesen Preis aussetzte für ein lebenslanges Abonnement gegen die Abgabe eines der Gehirne von der Verfasser. Fand ich auf den ersten Blick ganz lustig, aber meine Eltern fanden es dann, glaube ich, weniger amüsant. Und man ist natürlich auch viel eher sozusagen ausgesetzt gewesen zur damaligen Zeit. Aber wie gesagt, es war auch eine sehr amüsante Zeit und ich möchte sie nicht missen.
Ja. Wir hören hier die ganze Zeit, was da ist, irgendwie so eine Baustelle,
ja.
Und die machen so große Betonelemente da drauf,
ja.
Und deswegen rattert der Lastwagen und es ist so ein bisschen, wir sind hier eigentlich in so einem, wirklich so da, wo noch richtig gearbeitet wird.
Richtig.
Also wir labern nur oder naja und der Rest ab, nur dass sich keiner wundert.
Laboratorium.
Aber Sie haben es schon angesprochen, Tristesse Royale, also das war, Sie haben sich da als Quintett, unter anderem Blessing war dabei, Kracht, Stuckrad Barre, Alexander von...
Blessing, ja, der Joachim.
Genau.
Blessing,
genau. Oder?
Ich glaube, Sie haben Blessing gesagt.
Oh, ja, das wäre ja ein anderer.
Joachim ist da, glaube ich, auch sehr, sehr genau. Deswegen würde er sich, glaube ich, freuen, wenn ich das korrigieren würde, dass der Nachname richtig...
Nicht der Verleger Blessing, sondern...
Ja, genau, ganz genau.
Kann man ja auch verwechselt werden.
Ja, natürlich. Ja, so das ist
andere Generation.
Bisschen, ja.
Alexander von Schönburg, der heute auch was anderes macht. Da waren Sie, haben Sie sich eingemietet ins Adlon. Was machte denn diese Popliteratur eigentlich aus, dass die auch bis heute noch so ein bisschen immer noch sowas umwabert?
Ich glaube, das war manchmal mit so das Sparkling bezeichnete, ja, so eine Art Sternenstaub, der dieses ganze Unternehmen umwob. Also es wurde ja so... Ja, weil es ja auch so ausgerufen, es wurde so verkündet, es war wie so eine Ansage, ja. Und ich glaube, diese Ansage, die natürlich auch bei vielen Menschen in einer völlig anderen Weise angekommen ist, Stichwort Blasiertheit, wie war das, hieß es damals irgendwie, nehmt euch mal zusammen, Jungs. Und also es war so eine Art, ich glaube, von Thomas Mann gibt es diese Zeitschrift, bei der er mal eine Zeit lang gearbeitet hat. Ich glaube, die hieß Frühlingssturm. Und da hieß es irgendwie, das war so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo es hieß irgendwie, ja, das alles soll wie der Frühlingssturm durch die Gesellschaft fahren, weil irgendwie was Neues kommt. Und irgendwie hatte das so, glaube ich, so diesen Geist, etwas Neues zu sein, obwohl das eigentlich gar nicht so neu war, weil das kam ja auch nur von Brinkmann und Konsorten und Götz und was alles vor uns war. Sohin waren wir ja gar nicht so neu, aber ich glaube, so diese Ansage war, glaube ich, das Neue, dass man wirklich gesagt hat, dass...
Dieses Selbstbewusstsein auch in die Szene hinein, in die Literatur,
genau,
und Kulturszene hinein. Ja,
ja, aber weil das natürlich auch so eine Mimikrie war aus der Popwelt, mit der wir groß geworden waren. Also sozusagen dieses ABC-artige des Auftretens.
Konnten Sie das eigentlich jemals erfüllen? Also dieses Versprechen, was Sie alle da gegeben haben?
Ich glaube, letzten Endes nein, weil das Tragische ist ja immer, man hat diese Vision, dass möglicherweise ein Text so toll sein kann wie eine Pop-Single, aber das ist er dann nie. Ja? Also ein Text braucht ja ganz andere Kategorien. Und natürlich kann man sozusagen die Musik mit Texten wiederherstellen oder versuchen, ähnlich zu arbeiten. Aber es ist eigentlich nie das Gleiche wie eine Single, die man im Radio hört. Es ist ja nie Musik. Es kann musikalisch sein, aber es ist nie Musik. Und es ist auch nie... Im Idealfall war das wie ich es empfand, eigentlich mit Fest Royale wie eine Art Kurzversion der Beatles innerhalb von 3 Monaten. Also und Verfall, also Aufstieg und Verfall innerhalb kürzester Zeit mit Mauern innerhalb der Gruppe und völligem Auseinanderfall am Schluss.
Und ihre 3 Tage im Adlon waren Magic Mystery
Tour. Ich glaube, ja, das war die Magic Mystery Tour. Danach kam noch das White Album. Das war dann das Aperçu sozusagen. Ja.
Gibst du sie ein Buch oder einen Text, der der Popliteraturtext ist?
Puh. Den sie auch uns Nachgeborenen empfehlen würden?
Also ich habe eigentlich damals, weil es auch in die gleiche Zeit reinfiel, die Poetikvorlesungen von Reinhard Götz hier in Frankfurt mitverfolgt. Und das war eigentlich schon ziemlich toll, was da passiert ist. Aber das war ja jetzt auch in dem Sinne kein Text, sondern das war auch wiederum so eine Art Aktion. Mehr die aber auch ganz viel, genau, die aber auch ganz viel weggenommen hat, auch mit diesem Abfall für alle, die ja eigentlich ganz viel weggenommen hat von dem, was dann später kam. Also was auch dieses Ampul.de war ja auch nochmal dann sozusagen so ein Echo oder ein Spiegel dieses Projekts. Also alles, was sozusagen mit so. Wie heißt es dann, glaube ich, irgendwie raushauen zu tun hat. Loslabern, raushauen und so weiter. Also das sind schon, das waren schon tolle, tolle Texte. Ich habe auch damals mal hier bei dem lokalen Radio X eine Sondersendung, Radio Escobar, mal eine Sondersendung zu Pop gemacht. Und damals konnte man sich, glaube ich, kann man auch heute noch so hörerfensterartig sich da reinmorfen. Und da ging es halt auch um diese Vorlesung von Reinhard Götz hier. Und die war schon sehr, sehr Pop.
Was war da am Pop?
Das Auftreten, das, die Erwartungshaltung. Es war eigentlich im Prinzip wie so eine Art,
Jetzt genau. Ist hier...
Genau, ja, wie Staging. Jetzt, genau. Weil es sieht ja aus, als ob hier gerade eine Bühne aufgebaut wird. Also es war schon sowas Bühnenartiges, was dem Ganzen anhaftete. Und das fand ich toll. Auch so dieses, wie er halt so dann so dozierte mit diesen abgehackten Bewegungen dazu. Weißt schon, Luhmann.
Aber über Luhmann kann man doch auch einfach nur sagen, weißt du, Luhmann versteht eh keiner genauer. Insofern genau. Ist Luhmann als ja. Reicht genau. Irgendwie, oder?
Hallraum abgehakt. Ja.
aber nochmal, um das abzuschließen, ja. Sie sind dann irgendwie vom Weg abgekommen. Sie waren bei der GQ, Sie sind in diesen Journalismus, vielleicht abgerutscht oder sowas. Genau. Aber auf jeden Fall die Literatur, die klassische Literatur verlassen. Wie kam es denn dazu? Brauchten Sie Geld oder war es einfach nur, dass Sie einen klassischen Beruf nachgehen wollten? Schriftsteller hat ja immer noch so einen Anschein von... Fehlender Seriosität oder besonderer Seriosität.
Ich dachte, wegen dieser Wespe, vielleicht ist meine Zeit noch nicht gekommen und ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Und dann habe ich das eine und das andere gemacht. Ich habe eigentlich nie aufgehört, wirklich auch für mich und nicht nur für mich, sondern auch für andere Texte zu schreiben. Ich habe dann für die eine oder andere Anthologie kürzere Geschichten geschrieben, die dann schon so für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, weil das die Fortführung eigentlich dessen war, was ich auch während ich bei diesen vielfältigen journalistischen Produkten unterwegs war, eigentlich immer noch geschrieben habe eigentlich. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss jetzt doch nochmal eine Auszeit nehmen, um mich halt wirklich diesem Buch, was ich schreiben will, zu widmen. Und so ist dann Hysteria entstanden.
Sie waren bei GQ, haben das dann aufgegeben, den Redaktionsjob, und sind mit Christian Kracht zusammen in Nepals Hauptstadt Kathmandu gezogen, um das Magazin Der Freund zu produzieren. Wie kam es dazu und warum warum den Redaktionsjob aufgeben und wie kam überhaupt diese Idee zustande, ausgerechnet nach Kathmandu zu gehen?
Ja, zu GQ kam ich ja so ein bisschen wie die... nicht wie die Jungfrau zum Kind, aber ich kam ja eigentlich von Architectural Digest zu GQ, weil ich da als Textchef angefangen hatte unter der Ägide von Margit J. Meyer. Und ist damals,
beides in München, ne?
Richtig. Ja. Und damals, glaube ich, den Rekord hielt mit 3 Monaten, die ich im Amt als Textchef blieb, war ich, glaube ich, der Langstreckenläufer, weil das war dann so ein, das war einer der größten Schleudersitze, glaube ich, der der Geschichte des Journalismus. Ich kenne zumindest keinen. Ich habe dann irgendwie, meine Nachfolgerin ist, glaube ich, in die Heilanstalt, in die Nervenheilanstalt eingewiesen worden, nach weniger als 3 Monaten.
Okay.
Auf jeden Fall dann war ich schon in München und dann kam ich dieses nette Angebot von dem damaligen Chefredakteur Reinhard Haas. Kommst halt zu GQ, wenn es nicht klappt bei AD. Und so. Und so bin ich halt dann in so einem in so einer Art Gspusi in so einer Art Gspusi, in einem Gspusi-Move zu GQ gekommen, wo ich aber dann mich auch vorwiegend so um Mode und Stilsachen gekümmert habe, aber was dann auch, was ich mit großer Begeisterung begonnen habe, weil ich dachte, weiter.
Wie gesagt, genau, hier wird gearbeitet.
Immer weiter. weil man kann das ja auch ganz anders und ganz toll machen, aber dann merkte ich schnell, dass ich da an meine Grenzen gestoßen bin, als ich mein erstes GQ Style als federführender verantwortlicher Redakteur entworfen hatte. Da habe ich zum Beispiel versucht, ein wunderbares Bild von Jude Law in einem Nadelstreifenanzug aufs Cover zu bringen, indem er mit der Hand also eine Pistole bildet. Das war eigentlich wirklich die Verbildlichung der Tatsache, dass Jude Law eigentlich schon damals der bessere James Bond geworden wäre, wenn man sozusagen von der Roger Moore-Seite ausdenkt. Und das wurde mir dann gleich zerschossen. Mit vielen anderen Dingen auch. Und dann irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass all diese Dinge, von denen ich dachte, sie geschehen gerade zum ersten Mal, dass es eine, dass es plötzlich irgendwie die Mode sich dem Flanerismus widmet und der karierte Dandy-Look wieder ausgerufen wird. Aber dass das alles jedes Jahr wieder neu passiert, da war ich dann so deprimiert, dass ich eigentlich da gar nicht mehr weitermachen wollte.
Und dann ging es nach Nepal.
Ja, und dann ging es eigentlich, das war eigentlich so eine Entscheidung im Prinzip, die getroffen wurde in einem ganz kurzen Aufenthalt in der Schweiz, wo ich mich mit Christian getroffen hatte und wir beide eigentlich so diesen Traum hatten, einmal eine Zeitschrift so zu machen, wie wir sie gerne selbst lesen und auch für immer haben wollten. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden, den Freund zu machen. Zum Glück. Weil dieses Münchner Leben konnte ich dann eigentlich auch schon damals schon nicht mehr ertragen. Aber es war natürlich, ich habe dann natürlich gern dieses Münchner Schumannsturm aufgegeben und bin dann nach Kathmandu gegangen, wo eigentlich das Versprechen da war, wirklich etwas zu tun, an das ich auch selbst glaube und das ich großartig finde und so gut wie möglich machen darf.
Warum muss das Kathmandu sein?
Das war wiederum so eine Zufallsentscheidung, weil Christian lebte damals in Bangkok und musste, weil er kein Visum hatte, immer alle, glaube ich, 30 Tage aus dem Land raus oder vielleicht sogar alle 30 Tage oder alle 3 Monate. Auf jeden Fall kam dann irgendwie, ich glaube, es gab drei mögliche Reiseziele. Das eine war Myanmar und Vietnam und Nepal. Ich war in keiner der drei damals und Nepal klang irgendwie, fand ich damals am verlockendsten, weil am fremdesten. Und wir sind dann für 3 Tage dahin geflogen und haben da an dem Dummy für das Magazin gearbeitet. Und habe ich eigentlich gemerkt, wie toll es ist da und wie gut man da arbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, wenn wir diese Zeitung machen, müssen wir die eigentlich hier machen, sonst nirgendwo, weil sonst macht es eigentlich auch gar keinen Sinn. Und so sind wir dann nach Kathmandu ins Hotel Sugat gekommen.
Was macht denn Kathmandu aus?
Eine völlige Andersartigkeit des Lebens. Und zwar, es beginnt eigentlich schon in dem Moment, da man ankommt. Es ist alles unglaublich staubig, es ist unverständlich, es ist auf eine Weise und Art und Weise archaisch und modern zugleich, weil man hat diese ganzen Schlüsselreize der Moderne, wie so Wörter wie Pepsi, aber die sind anders geschrieben und sehen plötzlich anders aus und es geht alles in so einem Wirrwarr unter und das ist, also mich hat das völlig umgehauen, als ich da das erste Mal hingekommen bin und diese Hilflosigkeit, die es in einem auslöst, weil man das eigentlich nicht begreifen kann, dass es diese Gegenwart gibt, ist glaube ich, fand ich zumindest damals und finde ich es eigentlich auch heute noch somit das Inspirierendste, wie man sich zum Arbeiten eigentlich bewegen kann.
Hm. Sie haben dann es sich dort zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag ein Buch zu kaufen.
Richtig.
Weil es keine Bibliothek gab? Oder?
Also ich hatte nur, glaube ich, ganz wenige Bücher dabei. Das waren irgendwie so 10 Bücher, die ich da mitgenommen hatte. Und die waren schnell ausgelesen. Und natürlich, wir brauchten, also ich, natürlich, man muss, also ohne Schreiben, ohne Lesen kein Schreiben. Deswegen war das eine Notlage natürlich. Aber es war eigentlich auch eine erfreuliche Notlage, weil das ist ja... ich glaube, das war dann irgendwann wirklich das Wichtigste, dieses Buch des Tages zu finden, weil das war so eine schöne Aufgabe, weil es natürlich auch so eine Struktur in dieses Chaos gebracht hat, dass Kathmandu ist, auch immer noch ist, obwohl es da jetzt auch Mobiltelefone und alles Mögliche gibt, was es damals noch nicht gab. Also damals musste man sich noch mit diesem Hand einwählen, mit diesem Geräusch ins Internet reinmorphen. Und als ich da ankam, musste ich immer noch so ein Fernsprecherbüro mit so 3 wunderbaren Mädchen, die mir dann immer den Computer angeworfen haben. Da gab es auch noch kein Internet im Hotel und alles. Aber und diese Suche nach dem Buch des Tages war so erfüllend, weil sie so aufgeladen war mit symbolischer Bedeutung. Also es konnte dann zum Beispiel sein, dass das Buch des Tages dann die Ilias war und dann hatte man wieder so ein Bild für seine eigene Situation in Kathmandu, das einem mehr darüber gesagt hat, warum man eigentlich da ist. Also vielleicht sogar mehr als die Odyssee, ich weiß nicht.
Das war 2005, wann war das?
2004 denn? Bis 2006.
Mhm. Und ich meine, das ist ja, Sie haben es gerade nochmal gesagt, ich habe darüber vorher noch gar nicht nachgedacht, aber ich meine, das ist natürlich Kathmandu in einer ganz anderen Zeit. Also wir reden davon, Sie haben ein Magazin gemacht, an einem ganz anderen Ende der Welt, ohne dieses klassische, heute würde man sagen, naja, arbeiten kann man ja von überall, was irgendwelche Entwickler auch immer sagen, ich kann ja auch von sonst woher. Ich
kann ja auch am Strand schreiben.
Genau, kann ja auch am Strand schreiben, aber das war ja damals noch nicht so. Nee. Also Sie hatten zwei Laptops, aber halt nicht diese Verbindung und sowas.
Ja, und vor allem, es waren ja auch nicht die Laptops von heute, das waren wirklich alte Apple-Laptops, die dann auch noch, weil es da gab natürlich in Kathmandu auch wenig Apple, also die mussten dann sozusagen noch kompatibel gemacht werden mit allen möglichen anderen Geräten, die eigentlich da so rumfiebten. Also das war eigentlich eher so eine Atari-Commodore-Welt, in die man da so eingetaucht hat. Aber das war natürlich auch, es gab damals, es gab eigentlich auch nur eine Internetfirma in Kathmandu. Und also alle E-Mail-Adressen hatten noch die Endung von dieser Internet. Mercantile war das, genau, Mercantile. Und ich weiß noch, das war wie eine Feier des Ausbruchs der Moderne, als dann ins Hotel dann das Internet gelegt wurde.
Gab es wenigstens vernünftigen Strom? Weil ich, also so aus Zentralasien kenne ich das da auch gerne mal.
Nein. Load Shedding ist natürlich da an der Tagesordnung und dazu standen auch immer in dem Hotel, immer in jeder Nische standen diese Kerzen und es war natürlich irgendwie nicht nur im Sommer, während der Monsunstürme war immer wieder Stromausfall, Zusammenbruch. Dann wieder tagelang keine Nachrichten und so. Also es war wirklich, wie Sie sagen, es war eine ganz andere Welt als die wir jetzt heute da haben. Und als dann irgendwann der damalige noch König eine Machtergreifung, eigentlich einen Coup d'État vollzogen hat, gab es wirklich ein paar Tage gar nichts mehr. Also ich war dann irgendwie auch verschollen, niemand wusste, wo ich bin. Es gab kein Internet. Das Internet wurde dann. Das war dann das Angenehme, weil es war ja zentral, deswegen konnte man es einfach abschalten. Und dann gab es halt wirklich kaum noch was. Dann gab es eine deutsche Botschaft, wo man dann halt Nachrichten hinterlegen konnte, wo man dann hingehen musste. Und das war es dann halt. Mhm.
Sie haben gerade schon gesagt, 3 Jahre. Da zusammengekommen sind 1200 Bücher, mehr als 1200 Bücher, die Sie alle irgendwie probiert haben, zurück nach Frankfurt zu bringen, als Sie dann. Das Projekt beendet haben.
Dramatisch, genau.
Was ist aus denen geworden?
Die sind, nachdem ich sie tragischerweise wenige Wochen vor dem Erdbeben ausführen wollte, aber dann an der geänderten Gepäckbestimmung von Etihad Airways gescheitert bin, zu denen ich damals noch so eine Bonuskarte hatte, mit der ich angeblich mehr Gepäck als üblich haben sollte. Aber das wurde mir dann am Flughafen alles wieder verneint. Also wie das natürlich dann in solchen Ländern auch möglich ist, dass einem Dinge einfach kurzerhand entzogen werden. Man kann auch nichts sagen. Dann ging kein EC-Automat. Ich konnte also auch das Übergepäck nicht bezahlen. Und dann wurde die gesamte Library, die in schwarzen so Nylon-Taschen halt am Flugsteig stand, wurde dann wirklich gerettet von einer deutschen Touristin, die damals im Hotel war, weil ich musste zurückfliegen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte nicht bleiben, weil ich weiß nicht warum, weil das Ticket dann weg gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die dann mit einem Sammeltaxi vom Hotel zum Flughafen gefahren, hat die gesamte Kathmandu Library gerettet, wieder ins Hotel gebracht. Ich habe sie dann später mit Ach und Krach ins Marbacher Literaturarchiv bringen dürfen, die dann mit der Library eine Ausstellung gemacht haben, die hieß das Bewegte Buch, und dort liegt jetzt auch die Kathmandu Library in Marbach.
Und was sind da für Bücher drin? Also das Spannende ist ja, das sind Leute, die irgendwie zum Himalaya wollen, die nach Nepal kommen, die da irgendwie, sie hatten mal gesagt, das wäre so eine Art Sammlung des Gestrandeten oder sowas, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Was sind das für Bücher und was haben Sie darin gefunden?
Ja, also es sind natürlich großartige Dokumente, eben genau dieses Scheiterns, also One-Way, Einwegflugtickets, Liebesbriefe, Blätter, ich glaube so leere Bonbon-Papierchen, mit denen dann die als Lesezeichen verwendet wurden. Und natürlich Anstreichungen und Notate in den Büchern. Also natürlich auch die Art und Weise der Bücher. Meistens alte Taschenbücher, weil selbst schon alt gekauft, meistens auf der Reise gekauft oder halt wirklich von Deutschland aus mitgebracht. Das Buch Deutscher Reden, glaube ich, war dabei. Ist ein gebundenes, wunderbares Exemplar von klassischer Rhetorik. Also eigentlich alles Mögliche ist da eigentlich da gewesen. Und eigentlich eins schöner als das andere, weil wir natürlich auch immer auf das, wenn es ein Cover gab, auf das Cover geachtet haben. Oder aber wenn es ein gebundenes Buch war, ob es vielleicht ja auch noch eine Bibliothek Surkamp, Erstausgaben, alles
haben mögliche. Sie Erstausgaben gefunden?
Ja.
Ja? Ja, ja. Von wissen Sie noch, welches Buch
das war? Ich glaube, das war Marie-Louise Kaschnitz.
Ah.
Ganz absurd, ja. Und diese Bücher haben diesen weiten Weg nach Nepal gefunden. Und das ist auch wiederum, macht es ja auch noch viel historischer, weil heutzutage, also ich war vor 3 Monaten das letzte Mal in Kathmandu, es gibt diese ganzen Buchhandlungen nicht mehr, in denen man diese Bücher hat kaufen können. Diese ganzen Antiquariate, das ist auch wie überall auf der Welt, hat sich alles sozusagen vergrößert. Es gibt nur noch 1 oder 2 große Buchhandlungen und diese ganzen kleinen, winzigen Buchläden, wo die teilweise in Hintergänge völlig versandet, verstaubt. Es gibt vielleicht noch 2 oder 3 in der Freak Street, aber ansonsten sind eigentlich fast alle Antiquariate. Damals war jedes zweite Haus war eigentlich ein gemischtes Buch.
Und heute Platten reisen alle so mit E-Reader, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Oder die Bücher kommen gar nicht mehr dahin. Oder die Bücher kommen alle noch zu Pilgrim. Pilgrim ist so der größte Buchsalon in Kathmandu. Der ist auch noch dann abgebrannt, wie mir jetzt gesagt wurde. Das ist auch immer ganz verdächtig, weil das war wahrscheinlich dann auch eher so ein rhetorisches oder fingiertes Abbrennen, was dann dazu geführt hat, dass die Buchhandlung renoviert werden konnte. Also viele Bücher sind einfach jetzt schon gar nicht mehr da, die wir damals noch finden konnten, zum Glück, weil die waren wirklich so schön. Das waren teilweise Taschenbücher aus den 70er Jahren mit so Fantasy-Covern, also wirklich ganz, ganz tolle Exemplare, Ullstein Library, keine Ahnung, also wirklich die tollsten, wirklich Fundstücke und kleine Schätze.
Wir wollen eigentlich mit Ihnen noch eine Tradition von diesem kleinen Podcast fortführen, nämlich wir stellen Ihnen entweder oder Fragen. Mhm. Es gibt kurze, also wie eben üblich am Kiosk.
Ja.
Und damit geht's los. Im weißen Anzug Thomas Mann oder Michael Jackson?
Thomas Mann.
Dracula oder Frankenstein?
Dracula.
Sneaker oder Chucks?
Chucks.
Chucks tragen Sie auch selber heute, genau wie richtig, die Barberjacke, über die wir vorhin gesprochen haben.
Was bei dem Wetter aber auch das Richtige ist.
Ja, vor allem, weil die von unten sozusagen durchlässig sind, weil die schon so alt sind.
Achso, ja, sehr nass schon.
Ja.
Aber Sie halten sehr gut durch.
Ich halte mich wacker.
Lieber lesen auf Papier oder digital?
Immer lesen auf Papier.
Las Palmas oder Benidorm?
Las Palmas, The Return of the Las Palmas, wegen Madness.
Ah, okay. Snoozen oder sofort aufstehen?
Snoozen.
Instagram oder Twitter?
Instagram.
Vegan oder glutenfrei?
Vegan.
Wein oder Bier?
Wein.
Und
Das mit dem weißen Anzug.
Amazon oder Netflix?
Mit dem weißen Anzug, sag
ich. Ach so, mit dem weißen Anzug, genau.
Einmal mal schief gehen.
Man muss sich sozusagen der Herausforderung stellen.
Amazon oder Netflix?
Amazon.
Meer oder Berge?
Meer.
Das war jetzt wirklich die Frage, wo Sie am längsten überlegt haben.
Ja, weil es beides so schön ist.
Sie haben schon gesagt, lieber snoosen. Gibt es eine Routine, wenn Sie schreiben, wie dann der Tag abläuft?
Möglichst autark, was die Gestaltung des Tages anbelangt. Also mit einer einzigen oder meistens zwei wichtigen Unterbrechungen. Das erste ist sozusagen der Kaffee vor dem Schreiben. Also vor Kaffee schreiben geht gar nicht. Und das zweite ist die Mittagsmahlzeit, die ist unabdingbar.
Was gibt's denn? Leichtes, schweres?
Leichtes. Leichtes, wie es bei Truman Capote heißt, ist Soup and a Salad.
Das wäre auch Ihre Wahl, dann, ja. um danach noch weiterschreiben zu können.
Unbedingt. Oder ich habe dankenswerterweise, weil mir irgendwann in Frankfurt wegen des, wie wir vielleicht im Hintergrund hören, schlechten Wetters, gerne mal die Decke auf den Kopf fällt, habe ich Teile dieses Romans in Lissabon geschrieben. Und dort kann man natürlich auch gut Fisch essen und das geht auch dann zum Mittagessen in so kleinen Restaurants.
Diesen klassischen. Aber so ein Nachdenken mit vollem Magen oder kreativ sein geht gar nicht, ne? Sie haben gerade schon gesagt, Dracula ist das Buch der Wahl, wenn man Sie vor die Wahl stellt. Das ist Ihr Lieblingsbuch als Kind gewesen, haben Sie mal gesagt. Mhm. Warum?
Ich glaube, weil mich diese ganze Welt so unglaublich gegruselt und fasziniert hat, die so in diesen Karpaten stattfand. Also dieses ganze Untotenhafte und der Borgerpass, glaube ich. Ist es der Borgerpass? Ja, der Borgerpass. Dieses Wort Borgerpass, glaube ich, war schon so, das hat mich in solchen wahnhaften Schrecken versetzt, diese Kutsche über diesen Borgerpass unterwegs war. Und natürlich auch dieses Briefromanartige dieses Buchs. Also dieses My Dearest Mina. Und es hat mich alles sehr, sehr. Ich war völlig hin und weg. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch gelesen habe. Also es war wirklich mein Buch der Bücher, bevor dann später irgendwann mal der Zauberberg wurde.
Wie alt waren Sie?
Ich glaube so 8 oder 9.
Was haben Sie von Bram Stoker gelernt als Autor?
Den Leser warten lassen.
Naja, wie ist denn
das? Der hat es ein bisschen überzogen. Zu lange darf man ihn auch nicht warten lassen.
Wie ist denn das heute? Sie haben ja viel übers Reisen geschrieben, wir haben ja auch darüber gesprochen. Was ist denn das für ein Zustand eigentlich, auf Reise zu sein?
Der angenehmst mögliche Zustand, weil das Neue von außen kommt und man es nicht von innen her produzieren muss. Das heißt also, es gibt eine Reizüberflutung, die manchmal angenehm, manchmal unangenehm sein kann, aber auf jeden Fall eine, ein Gefühl der Entgrenzung durch die Überwältigung des Neuen. Und das finde ich never cease to please. Also es hört nicht auf, mich in einen euphorischen, begeisterten Zustand zu bringen, auch wenn es nur so eine Überlandfahrt mit dem Fahrrad ist. Es ist ja immer was also von dieser Erwartungshaltung geprägtes, eine Bereitschaft, eine Entsicherung, aber auch eine Entgrenzung, die ich als einen der schönsten Zustände überhaupt empfinde.
Schreiben Sie dann beim Reisen schon, wenn Sie über die Reise schreiben? Oder ist das was, wo man erst alles aufnimmt und das dann zu Hause verarbeitet?
Ja, also beim Reisen schreiben ist ganz schwierig. Ich mache das aber, glaube ich, nur, wenn ich so bestimmte Dinge schon weiß. Also ich kann mich zum Beispiel im Flugzeug unglaublich gut konzentrieren, wenn ich einen Text sozusagen schon im Kopf habe. Ich habe mal für eine Ausstellung zum Thema Komfort während der Designbiennale in Toulouse vielleicht für Konstantin Kritschitsch, den Designer, habe ich mal Texte zu diesen Gegenständen geschrieben. Und ich weiß noch, ich hab mich mit diesen Gegenständen auseinandergesetzt und sind dann Dinge wie der vom Post-it zum, über das Taxi zum alles Mögliche. Und dann musste ich nach San Francisco fliegen und habe mich in dieses Flugzeug gesetzt. Und in dem Moment, wo man im Flugzeug sitzt, ist man ja auch so angenehm weg von allem. Und dann kann man auch irgendwie, dann passiert, jetzt leider ist es jetzt auch schon wieder anders als 2004, jetzt gibt es schon wieder WLAN im Flugzeug. Das gab es da damals auch nicht. Das heißt, man kann nichts mehr nachgucken. Man kann einfach nur sozusagen geradeaus drauf losschreiben. Und das fand ich und finde ich eigentlich auch immer noch sehr überzeugend und möglich. Das ist eigentlich das Einzige, was man beim Reisen dann, aber das ist dann nicht das über das Reisen schreiben, sondern das ist sozusagen das Reisen als, ja, als Tunnel nutzen, als Zeittunnel, als Raumtunnel, wie auch immer.
Aber wenn das Reisen immer so was Stimulierendes hat, was man quasi, man bekommt was von außen, was man von innen dann quasi nicht schaffen muss. Ja. Wie ist denn das dann in Ihrer Heimatstadt zu leben, also in Frankfurt jetzt?
Und eigentlich sehr angenehm, weil das ist ja dann eigentlich das Gegenteil davon. Obwohl, es ist ja nur insofern das Gegenteil, als dass man denkt immer, man würde schon alles wissen und man würde schon alles kennen und und es würde nichts mehr Ungewöhnliches passieren. Es passieren ja doch immer noch irgendwie auch teilweise schockierende Dinge, wie dieser Mann, der sich mitten auf der Kreuzung seine Radfahrerhose übergezogen hat, weil ihn dieser Regenschauer überrascht hat. Also es gibt immer Dinge, die einem irgendwie auffallen und die dann irgendwie eine Bedeutung bekommen. Also insofern kann man jetzt wahrscheinlich auch die Heimatstadt davon nicht freimachen, obwohl ich mich hier generell da schon sehr, sehr gerne bewege und auch wohlfühle.
Wie ist das denn eigentlich jetzt auch der Blick auf Frankfurt? Sie haben davon mal geschrieben, dass Ihre Großmutter immer noch von der Frankfurter Altstadt geschwärmt hat, die ja jetzt neu errichtet wurde. Was war das denn für ein Ort, den sie da darin gesehen hat, also Ihre Großmutter?
Ich glaube, das war so das Frankfurt ihrer Kindheit, weil meine Großmutter hat selbst, glaube ich, so, die war Spitzenklöpplerin unter anderem und hat so Decken gemacht und hatte dann auch so, hatte diese wunderbaren Begriffe, dieses Bottefeller, also der Portefeuillant, also der Mensch, der diese Portefeuilles hergestellt hat. Also ich glaube, das war halt doch wirklich noch dieses Frankfurt, in dem sie Jahrgang, ich glaube 1905, aufgewachsen ist und das für sie so das Frankfurt der 20er Jahre als junges Mädchen in all dieser Vielfalt, die ja in Frankfurt auch so schön ist, dieses Hugenottische und auch dieses Bürgerliche, also das war schon für sie eine ganz, ganz tolle, eine tolle Stadt, in der sie eigentlich da groß geworden sind, die dann irgendwann dann weg war.
Wir haben eine Tradition und das ist, dass es am Ende eine bunte Tüte gibt. Wissen Sie, was das ist?
Nein.
Das gibt hier diese Gummibärchen und so kleine saure Ringe und sowas.
Saure Drops.
Genau, Sie können sich was zusammenstellen. Das ist auf der anderen Seite.
Wir hätten gerne noch so eine Tüte zusammengestellt mit den Sachen. Wir würden dann mal sagen, was wir so wollen, okay? Ja? Für wie viel Euro? Ja, so für 3 Euro. Ja? Kommt richtig, glaube ich, was bei rum.
Aha, hier mit Nummern, das ist ja toll. Ja.
Sagen wir uns, ich glaube, wir müssen uns die Nummern merken.
Ja, ich glaube auch. Das ist dann doch relativ einfach.
Ja? Ja. Oh, sie macht auch schon alles auf.
Ja.
Okay, okay. Sie wissen, was Sie...
Ich glaube,
Sie sind
weiß,
vorbereitet. Okay, dann würden wir es... Dann gehen wir wieder zu ihr und... Ich glaube, wir wissen jetzt auch, welche Nummern es wären.
Okay.
Ja?
Mhm. Ja.
Herr Nickel?
Ja. Ich hätte gerne 2, 5 und 12.
2, 5 und 12. Mhm.
Das klingt ein bisschen wie im Lotto. Was versteckt sich hinter den Zahlen jetzt?
2, 5 und 12.
2, 5 und 12, genau.
Was ist es? Was haben Sie sich da ausgesucht?
Genau, da müssen wir auch drüber reden. Das ist ja viel interessanter.
Ja. Also der Schlumpf ist dabei.
Aha.
Ja, der bleibt immer so zwischen den Zähnen. Der hat immer
der ist ganz böse. Aber
man hat länger was davon.
Ja, genau. 2 sind diese Kirschen.
Ja.
Und 5 ist, glaube ich, das saure, die sauren Zungen.
Die sind natürlich was besonders Spannendes.
Ja.
Geht es Ihnen eigentlich auch so?
Ich war kurz davor, die Karamells zu nehmen, aber die Karamells da...
Das ist noch schlimmer als der Schlumpf.
Ja.
Aber geht es Ihnen auch so, dass diese sauren Zungen, ich habe das immer noch so eine Erinnerung meiner Kindheit, sind diese furchtbaren Center-Shocks, die Sie vielleicht gar nicht kennen. Das sind so Dinger, die waren als Kind, waren die so sauer, dass ich fast gestorben bin. Ich habe das nicht aushalten können. Trotzdem haben wir uns das natürlich reingehauen wie sonst was. Und es ist ähnlich wie bei den sauren Zungen, dass das heute nicht mehr den Effekt hat. Ich frage mich, dann ist das, sind die nicht mehr so sauer? Ich glaube, dass sie sogar vielleicht noch saurer sind, dass ich es aber nicht mehr spüre.
Mein Sohn, der ist 11, der hat mir gerade letzte Woche was mitgebracht. Der hat gesagt, Papa, das ist richtig sauer. Und dann habe ich das in den Mund genommen. Sowas habe ich noch nicht im Mund gehabt. Also ich dachte wirklich, ich war kurz davor, das auszuspucken, aber es verwandelt sich dann in Kaugummi. Deswegen habe ich es dann auch drin gelassen. Aber er hat gesagt, gell, Papa, das war jetzt richtig sauer. Ich so, ja, das war schon ziemlich sauer. Mhm. Ich hatte so eine Brausewürfel-Passion. Und dann diese Zuckerstangen, die fand ich auch ganz toll. Das gab es aber, ich weiß nicht, ob es das beim Kiosk oder aber in der Bäckerei gab, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber diese Brausewürfel waren auf jeden Fall sensationell. Mhm. Die fand ich auch ganz toll.
Aber das heißt, bei Ihnen gab es noch in der Bäckerei diese Glasgefäße?
Genau, ja, richtig. Ja.
Aber dann würden wir 3 Stück nehmen.
Oh.
Sie entscheiden welches, ich weiß nicht. Dann nehmen wir Erdbeer.
Erdbeer? Hm.
Das schmeckt meistens besonders scheußlich.
Denke, dann
ja, genau.
Dann die okay. waren es, glaube ich. Genau.
Bitte, dann haben wir noch so ein kleines.
Dann war das wahrscheinlich.
Ja, das ist ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar.
Das ist ja toll.
Soll ich
ja, nee, es geht so.
Okay.
Das sind kleine, um das kurz zu beschreiben, für alle, die es auch nicht kennen. Das sind pinkfarbene kleine.
Ich kriege das nicht mal auf.
Verpackungen.
Jetzt habe ich es geschafft.
Genau. Und innen drin ist ein weißer wie ein Kaugummi.
Keine.
Oh Gott.
Das ist furchtbar sauer.
Oh. Ich würde sagen, ich habe was.
Und dann nur eine ganz kurze Bitternote.
Chemisch sauer. Und auch chemisch und waschmittelsauer.
Was würde Bergheim dazu sagen? Wie würde Bergheim reagieren?
Ich glaube, Bergheim würde einen Hustenanfall bekommen. Und würde dann mit dem Kaugummi seinen Rachen verkleben.
Aber Sie haben recht, es ist kein Kaugummi, es ist ein Kaugummi. Ja, das bleibt also auch noch.
Ich glaube, das war auch das, was mein Sohn
hier okay, ich glaube, damit können wir schließen. Besser wird es heute nicht mehr.
Jetzt muss ich hier die Abmoderation mit Kaugummi machen. Das ist super professionell. Ist liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören bei Am Dresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns gerne schreiben an dresen@faz.de. Wir lesen uns das alles durch und probieren es in der nächsten Folge umzusetzen. Herr Nickel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich im Regen hierher getraut haben.
Trotz Regen, trotz allem. Ganz toll. Dankeschön.
Sehr, sehr gern.
Ich danke für die Einladung.
Am Dresen.